herzlich willkommen bei Teufelsplausch, dem Talk über den ersten FC Kaiserslautern. Es begrüßt euch Marc Litz.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen beim Teufelsplausch. Mein Name ist, ich muss mich ein bisschen strecken, ich habe die Grafik falsch angelegt. Mein Name ist Marc Litz, herzlich willkommen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Sehr aufwühlende, aufreibende letzte Wochen, Monate natürlich. Ich bin wieder total fasziniert, was so alles abgeht in unserem schönen Pfälzer Land. Ich bin nicht alleine hier. Ich dachte mir, vielleicht wäre es denn nochmal interessant zu hören, was denn eigentlich so los war. Und ich begrüße Dr. Jörg Wilhelm. Hallo.
Guten Morgen, Herr Litz.
Guten Morgen. Das erklärt es auch so. Also das ist jetzt so meine Ausrede. Ich habe noch zu wenig Kaffee. So. Damit muss jetzt jeder leben. Ist mir auch egal. Es gab nach der letzten Episode so ein paar Reaktionen. Und ja, die haben Sie sicherlich auch noch mitbekommen, oder?
Ich beobachte jetzt die sozialen Medien oder lasse sie beobachten, nicht immer. Doch schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit und sehe dann immer so, wie die Stimmungsschwankung bei Fans und Mitgliedern in etwa ist.
Nun, soziale Medien, Sie sprechen es ja an. Also jetzt, wo Sie ja nicht mehr in einer Funktion tätig sind beim FCK, frage ich mich natürlich, und jetzt bin ich auch sehr unverblümt, wie kam es denn dazu, dass Sie die sozialen Medien so stark, ich nenne es mal, genutzt haben? Also Sie haben ja, das habe ich glaube ich in unserem letzten Gespräch auch schon fallen lassen, Sie haben ja unglaublich viel getwittert beispielsweise und auf Facebook sind Sie auch präsent gewesen. Warum?
Ja, wobei Facebook, muss ich sagen, ich bin gar nicht bei Facebook. Das sind dann im Zweifelsfall andere Leute gewesen, die das auf Facebook gestellt haben.
Ich verstehe.
Ich selbst habe also ausschließlich Twitter. Und warum? Das ist eine gute, aber doch relativ leicht zu beantwortende Frage. Ich bin ja in den Monaten seit meiner Tätigkeit für den FCK ausschließlich hin und wieder über Twitter tätig gewesen und habe über mich über Twitter geäußert, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zum ersten Mal beim SWR3 war. Und in dieser Zeit, sagen wir mal, von Anbeginn bis zum Zeitpunkt SWR3 Interview, habe ich nicht in dieser hohen Frequenz getwittert, aber doch immer dann, wenn ich der Meinung war, ich müsse etwas mitteilen.
Das war ja relativ oft, ne?
Genau, ja. Und wie ich Ihnen ja schon in unserem letzten Gespräch gesagt habe, sowohl nach der Satzung als auch nach dem 80-Gesetz, sind Aufsichtsräte keine Personen, die den Weg in die Öffentlichkeit suchen oder in die Öffentlichkeit kommunizieren. Und es müssen schon Ausnahmesituationen sein, dass sie so etwas machen. Denn in der Tat ist es so, dass das, was im Verein, in den Gremien besprochen wird, der Verschwiegenheitspflicht unterliegt. Ja. Und es gibt nur zwei, sage ich mal, Ausnahmen von einem solchen Grundsatz, meiner Meinung nach. Das ist einmal dann der Fall, wenn der Sprecher eines Aufsichtsgremiums, wie hier im Fall der Kollege Merck, an die Öffentlichkeit tritt und die Öffentlichkeit nach meiner Meinung falsch oder unvollständig unterrichtet. Oder aber dann, wenn Kollege Merck sich an die Öffentlichkeit gewandt hat und dort Dinge gesagt hat im Namen des Gremiums, dessen Vorsitzender er war, die nicht mit dem Gremium respektive nicht mit mir abgestimmt waren. Mhm. Und dann fühlte ich mich natürlich berufen, dazwischen zu funken. Und wenn Sie aber sich das angucken, die ganzen Tweets und auch meine Gedichte, dann werden Sie feststellen, dass ich dort niemals irgendwelche Internas oder irgendwelche Fakten verbreitet habe, sondern mehr oder weniger zwischen den Zeilen oder in Gedichtsform oder in der Form eines Märchens Dinge zwischen den Zeilen zum Ausdruck gebracht habe, um bei den Leuten eben Aufmerksamkeit zu erwecken, zu sagen, hallo, hier läuft was schief, hier ist was im Argen.
Jetzt frage ich mich natürlich auch, Moment, ich muss mich auch einblenden. So, jetzt frage ich mich natürlich auch, Herr Wilhelm, wieso? Oder nee, Sie sind sich ja durchaus bewusst, dass Sie mit so durch die Zeilen, haben Sie eben gesagt, man sagt auch durch die Blumen, haben Sie schon auf Dinge hingewiesen, dass man damit nicht nur Aufmerksamkeit erregt, sondern auch zu einem großen Unmut beiträgt. Haben Sie das so selbst auch empfunden oder war es immer so, ja, ich weiß nicht, die Intention von Ihnen ist ja laut eigener Aussage, um Transparenz zu schaffen. So.
Also, Unmut ist ein gutes Wort. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich zum ersten Mal öffentliches Fernsehen gegangen bin, war die überwiegende Menge an Leuten, die auf meine Mitteilung reagiert haben, war die überwiegende Reaktion sehr positiv, weil die Leute zum ersten Mal das Gefühl hatten, es werden ihnen wirklich ein paar Dinge transparent gemacht. Und insbesondere dann, wenn über Monate der Kollege Merck nichts anderes gemacht hat, als gebetsmühlenartig wiederholt, wir sind auf einem guten Weg, wir sprechen mit jedem, alles wird gut, wir brauchen Ruhe. Im Prinzip inhaltslose Phrasen. Ich eben festgestellt habe, dass wir auf gar keinem Weg sind, ja, dass überhaupt nichts vorwärts geht und ich das nicht mit ansehen wollte und konnte, dass die die Öffentlichkeit da fehlgeleitet wird. Und dass das natürlich bei denen vielleicht Unmut erzeugt, die, sage ich mal, sich zu dem Lager Merck oder zu den Aktivitäten Merck eher hingezogen fühlen, das mag sein, aber da sage ich auch, die Wahrheit muss der Unwahrheit nicht weichen. Nicht?
Also jetzt fällt ordentlich oft der Name Merck. Die Frage, die sich jetzt natürlich aufdrängt, gibt es da persönliche Probleme miteinander oder woran liegt's?
Nö, nee, also persönliche Probleme hatte ich mit keinem der Ex-Kollegen aus dem Aufsichtsrat, aus dem Beirat, muss ich jetzt ja sagen, Ex-Kollegen. Die Dinge sind aus meiner Sicht immer nur in der Sache auseinandergelaufen. Mhm. Und dafür bin ich doch, denke ich, zu sehr Profi, als dass ich mich von persönlichen Dingen leiten lasse. Es gibt und gab und würde auch immer noch geben, wenn ich noch dabei wäre, deutliche Unterschiede in der Sache, wie man in so einem Prozess vorzugehen hat.
Moment, Sie waren dabei. Das heißt, Sie sind jetzt zurückgetreten, obwohl ich habe. War es jetzt diese, nee, Quatsch, es war letzte Woche. Letzte Woche habe ich noch ein SWR-Schnipsel gesehen, ein Interview, das sie geführt haben. Nee, das Letzte, was sie machen würden, wäre jetzt zurücktreten.
Richtig.
Ja.
Das ist völlig,
warum?
Völlig richtig, ja. Ist völlig richtig. Aber lieber Herr Litz, kein Widerspruch in sich. Ich werde Ihnen erklären, warum. Als ich das Fernsehinterview beim SWR3 gegeben habe, war ich immer noch fest entschlossen, auch weiterhin mich in den Wind zu stellen und weiterhin die Dinge, die aus meiner Sicht nicht richtig laufen, beim Namen zu nennen. Allerdings kam dann am nächsten Tag ein Schreiben einer Münchner Anwaltskanzlei, die sich also für den Verein und die KG auf Aktien bestellt haben und mich im Namen des FCK aufgefordert haben, öffentliche Meinungskundgebungen und Vereinsinterna nicht preiszugeben. Mhm. Und das hatte dann natürlich urplötzlich eine andere Qualität. Und als dann einen Tag später noch mir eine Tagesordnung auf den Tisch gelegt wurde, einer Aufsichtsratssitzung, die für den 5. August geplant ist, also für morgen, in der ich dann plötzlich lesen musste, dass man mich aus dem Aufsichtsrat der KG auf Aktien und dem Beirat entfernen will und einen Antrag stellen wird, ein Verfahren auf richterliche, also gerichtliche Amtserhebung aus dem Aufsichtsrat des e.V. Da hat sich natürlich für mich das Blatt gewendet. Das hat dann, die Auseinandersetzung hat dann eine ganz andere Struktur bekommen. Hm. Und ich habe dann kurz eingehalten, habe mich mit meinen Anwälten, eine der die führendste Medienrechtskanzlei in Deutschland, aus Berlin, mit denen abgestimmt. Wir haben auch analysiert, was da von den Anwälten gekommen ist. Es war ja ein pauschales Unterlassen. Da war ja nicht die Rede davon, was ich denn tatsächlich falsch gemacht haben sollte. Also dass die Auseinandersetzung hat plötzlich eine andere Qualität bekommen. Und ich habe gemerkt, jetzt versucht man mit Hilfe von Rechtsmitteln mich aus dem Amt zu treiben und mich mundtot zu machen. Hm. Und mir dann auch noch anzudrohen, mich aus den entsprechenden Gremien zu entfernen. Das war dann eine ganz neue Qualität. So. Und wenn Sie sich angucken, dann muss man das mal für sich betrachten und muss feststellen, mich aus dem Aufsichtsrat der KG auf Aktien und aus dem Beirat zu entfernen, ist relativ einfach, da ich da nur entsandtes Mitglied bin, als gewähltes Aufsichtsratmitglied des e.V. Das ist ein simpler Beschluss, dagegen kann ich mich gar nicht wehren, es dauert 5 Minuten. Mich aus dem Verein zu werfen, das geht nicht so einfach, weil da habe ich einen sogenannten Mandatsschutz, da ich Aufsichtsrat, gewähltes Aufsichtsratsmitglied bin. Und da kann man mich nicht einfach aus dem Verein werfen. Das funktioniert nicht. Das ist übrigens mittlerweile auch befestigte Rechtsprechung. Mhm. Und dann wollte man dort den Weg gehen, mich sozusagen in einem Amtsenthebungsverfahren vor dem zuständigen Gericht zu entsorgen. Ja? Und da habe ich gedacht, bevor ich den Herren diesen Triumph gönne und mich da jetzt noch in einem 5- oder 6-monatigen Verfahren aussetze, habe ich gesagt, dann drehe ich zurück und setze mit meinem Rücktritt ein Zeichen und mache darauf aufmerksam, dass da ja wohl einige gehörig Angst haben müssen über das, was ich sagen könnte, wenn sie zu den Mitteln greifen, denjenigen, den sie als Spezialisten geholt haben, für genau den Prozess, den ich beurteile, wenn sie den nun auf diesem Weg loswerden wollen. Und das war der Grund. Und ein weiterer Grund lag schlicht und ergreifend darin, wenn sie aus diesen Gremien entfernt sind, Aufsichtsrat der KG auf Aktien und Aufsichtsrat und aus dem Beirat, das ist das, wo im Moment die Musik spielt, dann habe ich auch keinen Zugang mehr zur Information. Hm. Dann kann ich auch nicht mehr meine Aufsichtsfunktion wahrnehmen. Und wenn ich eine Funktion nicht mehr wahrnehmen kann, was soll ich dann in diesen Gremien noch? Was soll ich dann noch mitsitzen? Und wie gesagt, den Herren jetzt auch noch die Chance zu geben, mich qua Ehrenrat aus dem Verein zu werfen, da muss ich sagen, da müssen wir ein bisschen früher aufstehen. Den Triumph, den habe ich ganz sicher nicht geben wollen. Und deshalb habe ich die Konsequenz gezogen. Was allerdings vielleicht noch als Ergänzung, das haben ja viele Mitglieder dann mir als Reaktion mir zu verstehen gegeben, ja, aber hätte er denn aus dem Verein austreten müssen? Ja, das war genau der Grund, warum ich noch aus dem Verein austrete. Ich sage Ihnen, ich bin nach wie vor gerne und gutes Mitglied beim Fanclub Wir sind Betze. Da fühle ich mich auch wohl. Die haben mich auch ordentlich unterstützt. Und das ändert auch nichts an meinem, an meiner Sympathie und an meinem Fansein für den Verein. Aber wie gesagt, ich wollte denen keine Bühne bieten.
Ja, das ist, das hört sich für Außenstehende, hört sich das sehr rabiat an. Ich weiß nicht, ob das so die gängige Art ist, ob das irgendwie so dazugehört. Ihr spinnt meine Kamera und fokussiert nicht richtig. Naja, bin ja auch ich im Bild. So, ich mache uns beide mal ins Bild. So. Das ist das so der Ablauf, um einen, ich muss aufpassen, weil ich will ja trotzdem, nee, das darf ich nicht so sagen, wie ich es jetzt im Kopf hatte, sonst rede ich mich um Kopf und Kragen, da sind Sie mehr böse und der FCK ist mal böse und das
geht nicht. Ich wollte sicher fragen, ob das der übliche Ablauf ist, um einen missliebigen Mitspieler loszuwerden.
Naja, ich hätte jetzt in der Tat erst gesagt, jemand pöbelt es, aber sie haben ja nicht gepöbelt. Also sie haben sich zwischen Gut und Böse irgendwie so bewegt in den sozialen Medien, weil die Reaktionen das auch wiedergeben. Ne? Das heißt, wenn sie durch die Blumen gesprochen haben beziehungsweise geschrieben haben, dann habe ich ja vorhin schon gesagt, gibt es ja durchaus verschiedene Auffassungsmöglichkeiten. So, jeder versteht es anders und nach meinen Recherchen nach, also ich habe die sozialen Medien, ist es Wahnsinn, wie viele Stunden ich jetzt da drin verbracht habe, nur mit diesem einen Thema. So, und es gibt nur zwei Meinungen, entweder pro oder contra. Und das ist das relative Gleichgewicht. Also so empfinde ich das. Ich kann jetzt nicht behaupten, die Mehrzahl ist jetzt total brüskiert und total enttäuscht, dass sie austreten. Noch kann ich behaupten, die ganzen, also die andere Hälfte oder die ganzen Leute sind jetzt irgendwie total froh, dass sie weg sind. Nee, das sind in der Tat 50-50, würde ich jetzt mal behaupten.
Das sehen Sie ganz richtig, Herr Litz. Es ist so, zunächst mal, ist das eine übliche Vorgehensweise? Nein, also ich kenne kaum Aufsichtsräte oder Verwaltungsräte oder Beiräte, in denen so etwas vorkommt. Das ist ein absolut unübliches Verfahren, insbesondere dann, wenn es jemanden trifft, der sich auf die Fahne geschrieben hat, Licht ins Dunkel der Machenschaften zu bringen. Es ist auch so, wie Sie sagen, es gibt im Prinzip nur zwei Meinungen, gut und böse. Das ist mir auch aufgefallen bei diesem aberwitzigen, und das ist ein gutes Beispiel, dieses aberwitzige, ja fast schon abstruse Behauptung, mir irgendeine Verbindung wirtschaftlicher Art zu diesem Investor anzudichten, zu sagen, ob der sich wohl daran bereichern wollte, ob der davon irgendwelche Vorteile hat. Und das ist ein ganz gutes Thema, weil da werden wir jetzt mal die Karten auf den Tisch legen. Denn das scheint niemand zu wissen, wie dieser Investor überhaupt zu uns gekommen ist.
Ja, wie ist er denn dann?
Das ist nämlich eine ganz simple Geschichte und da werden Sie sich wundern. Das von mir hochgeschätzte Kollege Skira aus dem Vorstand, der hat einen Freund oder guten Bekannten, einen gewissen Herrn Mark Trautvetter, der ist in der Pfalz aufgewachsen.
Naja, sympathischer Vorname, ja.
Ja, genau. Und jener Mark Trautvetter hat sich über den Herrn Skira an den Geschäftsführer, an den Vogt gewandt und hat gesagt, hier, ich kenne einen einen Anwalt und einen Investor. Mit dem Anwalt bin ich befreundet, da war der Kollege Ritter gemeint, und der hat einen vertritt einen Investor, der sich für Investments in Fußballclubs interessiert. Und so ist dieser Investor zum FCK gekommen und hat dann, nachdem der Vogt mich gebeten hat, mir das mal anzugucken, hat anschließend der Vogt sogar im Namen des FCK mit diesem Herrn Trautfetter eine Provisionsvereinbarung abgeschlossen, dass der eine Provision bekommt, der Herr Trautfetter, für den Fall, dass dieses Investment zukommt.
Oh, oh, oh. Aha.
Oh, jetzt. Das zu tun.
Moment. Herr Wilhelm, hallo? Ja, jetzt, jetzt sind Sie wieder da. Jetzt gab es in der Tat Tonaussetzer und ich hoffe inständig, dass ich daran nicht schuld war.
Ich kann das gerne nochmal wiederholen.
Also es gab eine Provisionsvereinbarung. Das war das Letzte, was zu verstehen war. Ja.
Es gab eine Provisionsvereinbarung, die der Herr Vogt im Namen des FCK mit dem Herrn Trautfetter abgeschlossen hat, wonach der Herr Trautfetter eine Provision kriegen soll, falls es mit dem Investor aus Dubai geklappt hätte.
Also als Vermittlungs...
als Vermittlungsgebühr,
ja. Ja, okay.
Das heißt also, ich kannte vorher weder den Herrn Trautfetter, noch kannte ich den Rechtsanwalt, noch kannte ich den Investor. Ja? Mhm. Es gab nur zwei Besonderheiten. Der Anwalt dieses Investors, der hielt sich eben zufällig in der Schweiz auf und ich auch in der Schweiz. Und da lag es nahe, dass ich dort die Kontakte führe und ein paar Gespräche führe. Nicht? Und wie jemand auf die abstruse Idee kommen kann, insbesondere so ein paar Schmierschreiber aus der Yellow Press oder ein paar tumpe Individuen, die da im Internet solche Dinge da veröffentlichen, das ist mir ein Rätsel, das ist also lächerlich. Ja,
ich meine, wie so etwas
aufgebaut wird und wie so etwas zustande kommt. Ja,
ja. Es ist halt so, Sie sind ja beruflich auch in Dubai aufgestellt. Ne? So, ja. Und jetzt könnte man ja, natürlich weiß man es nicht, weil woher denn auch, es sei denn, Sie sprechen im SWR-Fernsehen darüber. Aber wenn man da Dubai liest und da Dubai hört, dann fügt man schon irgendwie so eins und eins zusammen.
Ja, aber das ist ja, das habe ich Ihnen die Erklärung gegeben.
Ja, ja, natürlich.
Ich fand, dass ich zufällig auch ein Büro in Dubai habe. Mein Gott, wenn der Investor aus Österreich gekommen wäre, ich habe ein Büro in Österreich. Wenn der Investor aus Abu Dhabi gekommen wäre, ich habe ein Büro in Abu Dhabi.
Er wäre es genauso gewesen.
Italien gekommen, ich habe ein Büro in Italien. Also, verstehen Sie, man kann aus allem was machen. Das ist also derart lächerlich. Was soll ich da sagen? Jetzt sehe ich Sie nicht mehr richtig. Ich sehe nur noch die Kamera gewandt auf ihre Maus. Jetzt ist er wieder.
Da sind sie aber wieder. Ich muss an das andere Mikrofon. Also, ja.
Und wenn man dann so etwas im Internet liest, und dann wird der Investor nicht genommen. Und dann ist natürlich so, dann geht der Shitstorm los. Ja klar, sein Investor ist nicht genommen worden. Jetzt hat man ihm sein Spielzeug geklaut, er hat sein Eis nicht gekriegt. Also was ich da gelesen habe, zum Teil, das war derartig abenteuerlich. Hm. Aber ich muss Ihnen sagen, ich kann nicht wirklich auf jede Tumpheit kann ich nicht wirklich eingehen. Ja.
Es ist so kompliziert für uns Fans, weil es, wie gesagt, nur diese zwei Lager gibt. Das sollte es eigentlich einfacher machen, aber nein, ist es nicht. Und wenn man halt so auf jedes Gerücht oder auf jede Meldung, die halt irgendwann mal irgendwo aufploppt, egal ob das jetzt eine Fantheorie ist, ich sag, die Foren sind ja dafür auch da, um sich unter Fans so ein bisschen auszutauschen, ne? Und was wäre, wenn und so weiter. Also die Spielereien darf man, denke ich, aus meiner Sicht her keinem böse nehmen. Übel wird es dann halt nur, wenn Unterstellungen kommen, aber das ist ja, wie soll ich denn sagen, das ist nicht nur unter Fans so gang und gäbe, ne? Dass man dann halt mal mit Provokationen provokanteren Aussagen halt um die Ecke kommt.
Aber wissen Sie, das sagen Sie völlig zu Recht, Herr Litz. Es sollte eigentlich überhaupt keine gespaltenen Fanlager geben. Wir reden von einem Investorensuchprozess. Und an diesem Investorensuchprozess sind nicht nur die Fans interessiert, sondern natürlich in allererster Linie mal die Mitglieder, weil diese Mitglieder sind die Aktionäre der Veranstaltung bzw. des Unternehmens, um dessen Aktien es geht, dessen Aktien an einen Investor veräußert werden sollen. So. Und in einem geordneten Prozess findet dann auch eine geordnete Information statt. Und wenn man informiert im Rahmen eines solchen Investoren-Suchprozesses, dann muss er vollständig und richtig informieren, denn sonst ist das Unterlassen eines Teils der Information, macht die Information, die veröffentlicht wird, automatisch falsch. Ja? Und hätte man hier vernünftig begleitend, vernünftig informiert und nicht immer nur solche leeren Phrasen gedroschen wie wir sind auf einem guten Weg, dann hätte es überhaupt gar keine Fanspaltung gegeben, sondern da hätten die Fans genau gewusst, wie so ein Prozess zu strukturieren ist, was läuft, und dann hätten wir immer noch keine Details sagen müssen, ja? Aber all das ist eben nicht passiert. Und es kommt davon, wenn man jemanden kommunizieren lässt über Dinge, von denen er keine Ahnung hat. Ja, mich hat man nicht gelassen. Ich habe mir das Recht selbst rausgenommen, um eben das, was ich als fehlerhaft empfinde und was ich als eine notwendige Information oder Korrektur empfinde, richtig zu stellen.
Ach, jetzt muss ich nochmal sagen, weil ich habe mich wieder stumm geschaltet. Sie haben mich zwar gehört, aber die Leute nicht. Oh nein. Langsam wird's echt seltsam. Okay, also, was ist denn in den letzten paar Monaten eigentlich passiert, frage ich mich, dass eine Gruppe, ein geschlossenes Team, jedenfalls wirkte es so. Es gab ja auch auf der Jahreshauptversammlung so einen richtigen Impuls, ne, so einen positiven Ausschwung, und jetzt geht's und jetzt haben wir die richtigen Leute und jetzt gehen wir mal in die Vollen. Ich frage mich, was ist denn da gelaufen? Und da bin ich sicherlich nicht alleine. Und wenn ich da jetzt zu sehr ins Detail gehe, dann müssen Sie mich bremsen, bitte. Aber was ist denn da gelaufen, dass man sich plötzlich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch so hinter den Kulissen so zankt? Oder ist es kein Zank? Also es wirkt nicht mehr so wie ein Team.
Ja, also ja. Ich kann Ihnen natürlich auch heute keine internen Details sagen, weil in der Tat diese Verschwiegenheitspflicht, die wirkt auch noch nach. Aber was ist passiert? Also fangen wir mal vorne an bei diesem ständigen Begriff eines Teams.
Ja.
Ja, also was war die Ausgangslage? Die Ausgangslage war, dass Rainer Kessler, ein Versicherungsmakler, der Markus Merck, ein ehemaliger Schiedsrichter, und der Martin Wagner, ein ehemaliger Fußballspieler. Die drei haben sich berufen gefühlt und gemerkt, beim FCK läuft es nicht. Wir müssen da was tun, sonst gehen da die Lichter aus. Und die haben sich dann zwei Fachleute gesucht, die das Suchen und Finden von Investoren tägliches Brot ist. Das war einmal Martin Weimer auf der Finanzseite und auf der Rechtsseite ich. So. Wir waren sozusagen die Kernkompetenz im Bereich Transaktion, Investment, Finanzierung. So, und was ist passiert? Der Martin Weimer hat eine Unzahl von Gesprächen geführt und mit potenziellen Interessenten, die aber am Ende des Tages nicht dazu geführt haben, dass dort ein ernsthaftes Interesse bestanden hat, warum auch immer. Ich halte das Thema mit Covid für vorgeschoben. Ich kann Ihnen da nicht sagen, was die Leute motiviert hat, nicht einzusteigen. So, und während ich mich von Anfang an bemüht habe, eine vernünftige Prozessstruktur in die Gremien zu bringen. Das fing an bei einer geordneten, gleichlautenden Agenda, bei der Bitte nach vernünftigen Protokollen und Berichten, bei der Bitte nach Compliance- und Corporate Governance-Erklärungen, bei der Frage, legt mir doch Verträge und Ähnliches vor, und wenn Gespräche zu führen sind, die in meinen Bereich fallen, dann nehme ich mit ans Board. Das war die Ausgangslage. So. Und alles mit dem Ziel, eben möglichst schnell jemanden zu finden. So. Und was ist dann passiert? Wie gesagt, ja, Kollege Weimer hat seine Gespräche geführt, und die Herrschaften aus Kaiserslautern haben sich mehr oder weniger mit denen unterhalten, die schon immer da waren, sprich die Menschen um diese regionalen Investoren, haben mich zu diesen Gesprächen nicht hinzugezogen, trotz mehrfacher Bitten, was mich dann immer wieder auch dazu geführt hat, zu twittern, wenn es mal wieder hieß, die Regionalen haben ein Angebot gemacht, ja, und ich getwittert habe, ja, wo ist es denn? Ja, ich habe keins gesehen. Und so lief das bis zu dem Zeitpunkt, wo dann urplötzlich auf dem von mir eben geschilderten Weg noch ein ernsthafter Investor aus Dubai aufgetreten ist, der dann ein Stück Papier auf den Tisch gelegt hat, und was ich immer noch als ist ja mittlerweile sehr bekannt, daher ist auch öffentlich bekannt, ein rechtswirksames Angebot vorgelegt hat, was man nicht annehmen können. Und kurz vor Schluss, bevor dann die Gelder knapp wurden und man gesagt hat, jetzt ist nur noch die Planinsolvenz die Möglichkeit der Stunde, kam dann zum ersten Mal ein Schriftstück von den Regionalen. So. Und dann hat man ständig Merkel in der Presse gelesen oder gesehen mit der Aussage, wir brauchen Ruhe, Ruhe, Ruhe. Es ist ein hochsensibler Investoren-Suchprozess. Ja? Also das war weder was hochsensibel, noch ist was gesucht worden, denn die Regionalen waren eh schon da. Und der andere hat sich gemeldet. Hm. Also, verstehen Sie, das ist, das hat einfach nicht, das passt nicht zusammen. Ja, und
ja, aber
das
die,
ist passiert.
Ja.
Und dann kam plötzlich ein neuer Spieler aufs Feld, nämlich der Sachwalter, sprich der Insolvenzverwalter in der Eigenverwaltung. Und wogegen vorher, vor diesem Zeitpunkt, wenn da ein Investor kommt, der bestimmte Forderungen stellt, die zum Beispiel auch die Position eines Geschäftsführers in Frage stellen, dass der dann Angst hat um seinen Job, ja, weil da einer sagt, naja, ich kann vielleicht mit meinem Sportkonzept das alles besser machen, dass das dann nicht gerade der Freund des Geschäftsführers wird, das ist immer vorstellbar. Und wenn dann plötzlich wie soll ich sagen, wenn dann plötzlich dann der Sachwalter kommt und plötzlich der Gläubigerausschuss eine Rolle spielt, der hat wieder ganz andere Interessen. Der hat eben dann die Interessen, dass derjenige Investor genommen wird, der von ihm den geringsten Verzicht erwartet und bei dem er, der Großinvestor, am wenigsten Einbußen erleidet. Ja? So. Und wenn das nun mal nicht der aus Dubai war, wenn der knallharte Forderung gestellt hat und gesagt hat, bei mir fließt das Geld, wenn, ja, dass der dann nicht geliebt wird, auch nicht von dem Gläubigerausschuss, auch das ist noch verständlich. Ja? Und wenn dann die Entscheidung fällt und man die Öffentlichkeit glauben machen will, das sei also das Ergebnis eines hochsensiblen, evaluierten Prozesses. Da könnte man meinen, da wäre wunders was passiert. Ja, ist gar nichts passiert. Da gab es einen Fragebogen, habe ich schon mal gesagt. Der war auf BWL-Schülerniveau und den haben beide ausgefüllt. Und dann hat man sich hat man den einen Investor unverhandelt abziehen lassen und mit den anderen verhandeln wir jetzt. Ja. Also das ist passiert. Ja. Und wenn Sie mal, meine, ihr kennt euch ja in der Szene alle, mal den von mir sehr hochgeschätzten Ken Kinscher befragen, wie ein Investorensuchprozess aussieht. Ich meine, der Mann ist seit über 15 Jahren bei einer der führenden Privatbanken in Deutschland für dieses Geschäft zuständig. Ja, den können Sie mal interviewen, der kann Ihnen mal sagen, wie ein Investorensuchprozess aussieht. Ja, das, was wir da veranstaltet haben, das war eine Lachnummer.
Eine Lachnummer. Jetzt sind natürlich alles harte Worte. Also das muss man ja, jetzt mal so auch mal sacken lassen. Ich versuche wirklich, ähnlich wie mein Kamerafokus, neutral zu bleiben. Deswegen immer diese kurzen Päuschen, so nachdem sie mir was erklärt haben. Weil das alles rattern muss. Und das wurde im Übrigen nach dem letzten Teufelsplausch von einigen aufgegriffen mit unvorbereitet. Nee, eben nicht. Es ist nur so, dass erstens ihr auch Fragen stellen könnt, beispielsweise auf Facebook oder Twitter oder. Ein paar haben wir ja gehabt, ne? So. Ja. Zum anderen ist es halt auch so.
Entschuldigung, also völlig klar, das ist auch zwischen uns nichts abgestimmt. Das ist ja ein Gespräch, was wir miteinander führen. Und ich sage ja nicht, dass kein Bemühen da war. Natürlich war ein Bemühen da. Natürlich hat der Martin Weimer sich sehr bemüht, Investoren zu finden. Ja? Aber wenn nun keiner kommt, aus welchen Gründen auch immer, ja, dass man dann hingeht und diesen kläglichen Überrest derartig sakrosant macht, ja, als sei das das Ergebnis eines hochsensiblen Prozesses, der von mir nur gestört worden war, weil ich Unruhe eingebracht habe. Also da muss ich Ihnen sagen, da muss ich lachen. Ne?
Ja. was könnte denn jetzt mal auch rein spekulativ? Die Frage habe ich mir in der Tat auch gestellt. Was könnte denn an so einem Thema sehr sensibel sein, wenn ich es öffentlich mache, dass Person X, Person Y und von mir aus auch gerne noch eine Person Z ein Angebot abgegeben hat? So, solange die Namen nicht öffentlich sind und die Vertragsmodulitäten, ja, schönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Teufelsplausch. Mein Name ist Marc Litz. Ich komme nochmal rein. Genau, dankeschön. Modalitäten bekannt sind. Hat man denn Angst von Fan-Theorien, die sich auftun, aber die tun sich immer auf? Oder was? Warum wird denn gesagt, das Thema ist so sensibel, wir dürfen auf gar keinen Fall irgendeinen Pups rauslassen? Warum?
Also, das ist üblicherweise finden solche Transaktionsverfahren im stillen Kämmerlein statt, unter sogenannten NDA-Erklärungen, also Non-Disclosure Agreements. Das heißt, die Parteien vereinbaren miteinander, dass also die Inhalte der Verhandlungen und Details der Verhandlungen nicht offengelegt werden. So. Und dazu zählen nicht nur der Name, sondern dazu zählen auch bestimmte Fakten, also was weiß ich, Kaufpreis, Mehrheiten etc. Zählt alles dazu, was nicht öffentlich gemacht werden soll. So. Das ist ja auch hier nicht passiert. Das Einzige, was hier passiert ist, hieß, dass es zwei Investoren gibt. Der eine ist interessiert daran, die Mehrheit zu erwerben und die anderen sind interessiert, einen Teil zu erwerben. Das eine sind alte Bekannte und das andere ist jemand Neues. Das ist bekannt geworden und spätestens seit der eigenen Presseerklärung des Investors aus Dubai sind dann noch ein paar mehr Fakten bekannt geworden. So, das kam aber von dem und kam nicht von uns. Ja. Üblicherweise gehen solche Verfahren wird üblicherweise so gemacht, dass es wird eine Art Factsheet erstellt über ein Unternehmen. Dieses Factsheet wird dann von den erfahrenen Prozessführern an eine Reihe potenzieller Investoren, die man kennt oder identifiziert hat, verschickt. Und die geben dann sozusagen mal so eine erste Offer ab und sagen, ich könnte mir vorstellen, zu den und den Bedingungen das und das grundsätzlich anzubieten. So. Und das ist so eine Longlist. Und die guckt man sich dann an und aus denen erstellt man dann eine Shortlist. Mit diesen auf der Shortlist vereinbart man dann so ein NDA. In diesem NDA wird dann festgelegt, dass Informationen ausgetauscht werden. Da wird dann ein Datenraum gemacht. Auch das haben wir hier gemacht. Da gab es auch ein paar, die in den Datenraum reingeguckt haben. So. Und dann am Schluss bleiben möglicherweise welche übrig, die dann ein Angebot, ein Binding Offer, das in so Neudeutsch schön heißt, abgibt, in denen dann die Zahlen, Daten und Fakten, zu denen man bereit ist zu investieren, festgeschrieben sind. So. Das ist der normale Prozess. Ja? Nur in diesem Prozess sind wir insofern nicht weitergekommen, weil wir am Schluss eben nur den einen und den anderen hatten. Ja? Und die sonstigen Interessenten sich nicht interessiert haben, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Ob das daran lag, dass das Insolvenzverfahren noch nicht durch ist, oder ob das daran lag, dass man gesagt hat, mein Gott, vor 6, 8 oder 10 Wochen stand noch nicht fest, ob der FCK absteigen wird. Das waren ja alles so Fragen, die für den Investor möglicherweise eine Rolle spielen. Nicht? Das kann man alles nicht klären. Ja? Und das hätte man und hat man und hätte man auch nicht in der Öffentlichkeit ausgetragen. Darüber wurde ja nicht gesprochen. Es ist immer nur, wir führen viele Gespräche. Bis dahin ist alles in Ordnung. Aber an dem Tag, wo dann diese Beruhigungspillen, die immer verteilt worden sind, es wird schon alles gut, ja, an dem Tag, als wir dann mit der Presseerklärung von der Öffentlichkeit geredet und so, wir haben den Stein der Weisen gefunden, ja, als Ergebnis eines hochsensiblen Investorenprozesses und mit Zustimmung der Gremien, also ich habe überhaupt nichts zugestimmt, es gab gar keine entsprechende Sitzung, in der ich das hätte zustimmen können. So, das hat mich halt geärgert. Ja. Und das ist vielleicht nicht schön, das ist vielleicht nicht bequem für manchen, sich so eine Wahrheit anhören zu müssen. Hm. Ja. Aber es ist nun mal, wie es ist. Punkt.
Das ist alles so tragisch. Verstehen Sie mich richtig? Das ist, ich schlage mich weder auf Ihre Seite, noch möchte ich mich auf die Seite von den anderen stellen. Ich bewege mich dazwischen nochmal. Und ich finde es deswegen so ultra tragisch, weil die Situation des Vereins, in dem er aktuell noch immer sich befindet, lebensbedrohlich ist. Da kann mir ja auch, Sie können mir auch jetzt erzählen, nee, das wird alles auf einem guten Weg oder so. Ich bin, seitdem ich denken kann, FCK-Fan. Ich habe durch den FCK so viel erlebt, sei es Auswärtsfahrten, du hast einen Freundeskreis vergrößert sozusagen durch Gleichgesinnte, du hast auch beruflich, ich habe meine Berufslaufbahn durch den FCK gestartet, ohne diesen Start hätte ich beispielsweise meine Häuschen nicht und so weiter und so fort. Das ist so viel, was da drin steckt für mich, dass ich es wirklich nicht wirklich mit Humor nehmen kann. Ich kann es auch aber wiederum nicht so dramatisch wahrnehmen, wie es aktuell ist. Aber ich kann es mit einem, ich glaube, was wäre denn jetzt so mein aktuelles Gefühl, wütenden Auge sozusagen irgendwie wahrnehmen, weil ich es nicht fassen kann, was da eine, das ist ja gar keine Diskussionskultur mehr. Das ist ja nicht Mord und Totschlag, aber es wirkt halt auf mich so.
Ich kann Ihnen das vollkommen nachfühlen. Und glauben Sie mir, das Ergebnis, dort wo wir heute stehen, das macht mich traurig. Macht mich traurig und enttäuscht. Weil die Lösung hätte auf dem Tisch gelegen. Eine Lösung, die, wenn man sie vernünftig, sachlich evaluiert hätte, wenn man die Beteiligten zusammengebracht hätte, alle an einen Tisch genommen hätte und wenn man endlich die ans Ruder gelassen hätte, die was davon verstehen, anstatt diejenigen, die da als Basteltruppe herumwirken, ja, dann wären wir heute viel weiter. Ja? Ja. Und das ist leider nicht passiert und das hat auch mir den Zorn in die Adern getrieben, zu sehen, wie man Türen zuschlägt, wie man Chancen verpasst und wie man dann noch die Dreistigkeit hat, dann noch sozusagen auf den einzuschlagen, der die Lösung gehabt hätte, der die Lösung befürwortet hat.
Ja, naja, eine mögliche Lösung.
Mögliche Lösung, genau. Ja. Müssen natürlich immer die Spieler auch mitspielen, aber da gab es durchaus positive Gespräche. So. Und wenn man sich dann darauf konzentriert, demjenigen vorzuwerfen, er bringt Unruhe rein, wo ich da stehe und auf die Fingernägel beiße und sage, Mensch, da liegt es auf dem Tisch, die Lösung, ja, jetzt lasst mich endlich mal ran. Ja, dass mir da der Kragen platzt, da darf man sich nicht wundern. Und
ist alles so schwer, weil man.
Tja, eben ist kein Ponyhof.
Ja, und da wird es einem mal wieder so richtig klar. Es ist halt auch ehrlich gesagt für Fans immer. Also sie dürfen keinem Fan irgendwie böse sein. Ich meine, gut, diversen Journalisten bin ich gelegentlich auch öfter mal böse. Und die Namen, die sind eigentlich immer gleich. So, also denen können sie von mir aus böse sein.
Herr Witz, ja. Ganz offen gesprochen.
Ja.
Ich bin überhaupt kein Fan böse, ich bin kein Mitglied böse. Ich meine, ich bin den paar Tumpen Idioten böse, die mich in unflätigster Weise im Internet beschimpfen, aber die sind für mich nicht satisfaktionsfähig. Aber ich bin doch keinem Fan böse. Ich verstehe das doch. Die Fans, die sitzen da zu Hause, die kriegen ja nur die Hälfte bis ein Drittel mit. Die warten, die fiebern, die sagen, Mensch, jetzt kommt endlich in den Berg vor mit eurer Lösung. Ja? Und dann passiert nichts, da werden sie enttäuscht. Und das ist genau für mich von Anfang an der Grund gewesen zu sagen, das ist ein Prozess, der muss gerade vor der Vergangenheit, vor dem, was in der Vergangenheit passiert ist, und gerade davor, dass die Fans und Mitglieder gesagt haben, den Investor wollen wir, und die wollen wir auf keinen Fall mehr, muss doch das möglichst öffentlich und transparent der Prozess sein. Und da kann ich die Fans vollkommen verstehen. Und wenn die dann noch getrieben werden durch denjenigen, den ich auf den Fuß trete, weil ich unbequem bin oder weil ich die Wahrheit sage, und die dann noch relativ gut verlinkt und vernetzt sind in Kaiserslautern und Umgebung, was ich nicht bin, die dann noch angestarrt werden und sagen, na ja klar, der hat gesagt, der Merkel hat gerufen, hochsensibler Prozess, wir brauchen Ruhe, 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 und der Wilhelm twittert und stört uns und deswegen kommen keine Investoren, dass da ein paar Fans sauer werden, ja. Aber wenn die sich mal zurückziehen und mal nachdenken würden, mit welchem Einsatz und mit welchem Abschlusswillen ich hier angetreten bin, um diese Dinge zum Erfolg zu führen, dann kommen sie vielleicht auch mal ins Grübeln. Ja? Und auch das ist für mich, auch das war ein Grund, wie ich gesagt habe, in meiner Rücktrittserklärung oder im Rahmen meiner Rücktrittserklärung gesagt habe, ich kann mit meinem Wissen und Gewissen ein Verbleib im Team Merkel und auf diesen Beiratsgremien nicht mehr vereinbaren. Ja, weil ich das, was dort die Zusammenarbeit mit Geschäftsführung und Gläubigerschuss läuft, im Sinne einer gedeihlichen Zukunft für den FCK nicht mittragen kann und nicht mittragen will. Und dass ich dann als allerletzte Patrone, um die Leute aufmerksam zu machen, dann meinen Rücktritt erklärt habe, bevor ich denen, von denen ich der Meinung bin, dass sie nichts zustande gelegt haben, noch diese Bühne gebe, das ist verständlich. Und wenn mir dafür ein Fan böse ist, dann kann ich es nicht ändern. Meine Absicht war und ist, na ist, ist falsch, kann nichts mehr machen, aber war, diesen Verein in eine solide Zukunft zu führen.
Naja, wie, okay, gut, schließen wir mal das Kapitel jetzt ab. Kommt sicherlich noch neue. Aber bleiben Sie denn dem FCK noch irgendwie erhalten? Jetzt natürlich nicht in funktionärer Hinsicht, aber wie sieht es denn so privat bei Ihnen aus?
Also,
Sie haben ja mal in der letzten Folge haben Sie ja gesagt, Sie hätten keine Ahnung vom Fußball.
Ja, also habe ich Ihnen vorhin auch kurz erwähnt, dass ich den Verein als Mitglied verlasse. Manche Fans haben geschrieben, was soll denn das? Der ist erst Mitglied geworden, kurz vor seiner Wahl. Und jetzt, nachdem sie ihn rauswerfen wollen, geht er auch aus dem Verein raus. Das ist ja komisch. Selbst das wird mir sozusagen als ein unanständiges Verhalten vorgeworfen. Das ist doch völlig klar. Ich arbeite auch für andere Institutionen oder Organisationen. Ich kann doch nicht überall Mitglied sein, nur weil ich da im Verwaltungsrat oder im Aufsichtsrat sitze. Das war eine zwingende Voraussetzung, Mitglied zu werden, damit man überhaupt in eine Funktion gewählt wird. So. Und jetzt aus dem Verein, den Verein als Mitglied zu verlassen, ist nichts anderes als die konsequente Fortführung dessen, was ich sage, ich werde denen noch die Bühne geben, dass sie noch behaupten können, den haben sie rausgeworfen. Dass ich aber als Fan, als Fußballfan, und dafür muss man keine Ahnung haben, ich muss vom Fußball nichts verstehen, ob ein Fußballclub, das ist ein Wirtschaftsunternehmen in erster Linie, und ich war ja auch nur für das Thema Recht und Finanzen zuständig und nicht für Sport, also brauche ich keine tiefe Sportkenntnis. Aber dass ich natürlich gern Fußball gucke und dem FCK zugucke, wenn die spielen. Jetzt kann ich nicht jedes Wochenende aus der Schweiz kommen. Mein Leben spielt sich eben Flieger ab. Ich bin auch selten in der Schweiz. Und im Fernsehen kommt es auch nicht regelmäßig. Ja, wir kriegen kein SWR Rheinland-Pfalz hier in der Schweiz.
Oh, es gibt ja Internet. So ist es ja nicht.
Ja, ich habe das sogar mal über Internet versucht. Warum? Vielleicht ist es mir auch nicht gelungen, ich weiß es nicht. Aber natürlich bleibe ich verbunden. Und das sehen Sie schon daran, dass ich gestern meinen Freunden von Wir sind Betze gesagt habe, Leute, ich bleibe bei euch, wenn ihr nicht wollt. Und der Matthias Frieder, mit dem ich im regelmäßigen Austausch bin, hat gesagt, herzlich gerne, du bist uns willkommen. Ja? Und natürlich bleibe ich da verbunden. Wenn ich da helfen kann, helfe ich auch. Meine Frau und ich, wir haben gespendet, wenn da Not am Mann war und, und. Also, das hat mit meiner Liebe jetzt zum FCK überhaupt gar nichts zu tun. Ja? Nur, ich habe ein Zeichen gesetzt und das war, wie man so schön sagt, all in.
Ja. Ja, was wünschen Sie sich jetzt? Was jetzt passiert?
Also ich wünsche mir, was ich mir wünsche ist, dass das Ziel, was ich mit den anderen begonnen habe, dass es denen gelingen mag, das auch ohne mich umzusetzen. Denn der FCK kann ja mal am wenigsten dafür. Ja? Ich wünsche mir, dass der Verein solide finanziert wird, auf vernünftige Beine kommt, eine anständige Führung kriegt und vor allem auch Aufsichtsgremien bekommt. Am besten Leute, die überhaupt mit der Region nichts zu tun haben. Ich sage immer, meine Wunschvorstellung für einen Aufsichts- und Beirat des FCK, das ist ein Rainer Kessler, der sein ganzes Leben sich darum spielt, Präsident des FCK zu werden, oder ein Markus Merck, von dem ich nicht weiß, was er dafür Interessen hat, sondern da gehören in so ein Führungsgremium, da gehören Wirtschaftsprüfer rein, da gehören ein Bankier rein, da gehören Jurist rein, da gehören ein Sportfachmann rein. Und das bitte möglichst alles Leute, die nicht aus der Region sind, die einen klaren Blick auf wirtschaftliche Daten und Fakten haben und das in Zusammenarbeit mit einer sportlichen und kaufmännischen Geschäftsführung, die über entsprechende Fähigkeiten verfügt, dann wird da ein Schuh draus, solide finanziert auf Dauer. Und das ist das, was ich mir für den FCK wünsche. Das ist das, was ich gewollt habe. Und das ist das, was man mich nicht hat umsetzen lassen.
Es ist halt auch das, lieber Herr Professor Dr. Wilhelm, ist schwer für einen Fußballfan, gerade in Kaiserslautern. Wir sind ein Traditionsverein, wir sind noch immer, obwohl der Fußball so unglaublich modern geworden ist, das ist ja ein Wahnsinn, diese Entwicklung, sind wir auch vielleicht zu sehr Fußballromantiker, um das irgendwie zu verstehen. Ich selbst bin auch, und nein, das ist jetzt keine Positionierung, aber ich selbst bin auch oder fände es ganz hervorragend, wenn ein regionaler Investor daherkommt und sagt, und jetzt mach mal alles richtig und da habt ihr so und so viele Millionen und guckt, dass das jetzt läuft. So.
Ja, jetzt, das teile ich mit Ihnen. Das teile ich mit Ihnen. Sehen Sie, ich habe erst seit 3 oder 4 Wochen überhaupt mal Kontakt gehabt zu Klaus Dienes und einen einzigen Kontakt gehabt zu dem Giuseppe Nardi, die habe ich eingeladen. Übrigens, Klaus Dienes ist auf mich zugekommen. Dann sagt er wieder, kommst doch mal nach Kaiserslautern, wir würden gerne mal mit Ihnen sprechen. Ja? Ich bin ja bisher immer ferngehalten worden. So. Das sind wunderbare Leute, die engagieren sich, die haben, das nehme ich dem Dienes und das nehme ich dem Nardi ab, die haben Herzblut, die sind in der Region verbunden, die wollen im Fußball was machen, natürlich wollen die auch ihre Werbung, und das ist doch völlig in Ordnung, ja. Und solche Leute braucht es auch. Ja. Es braucht aber auf der anderen Seite auch einen anderen Investor, einen, der die Dinge vielleicht rein aus Zahlen, Daten und Faktensicht sich anguckt. Ja. Und dem Fan, dem gestatte ich diese Sozialromantik, wie ich immer sage. Das ist ja völlig in Ordnung. Die muss der ja auch haben.
Ja.
Und es hat nichts, es hat bitte nichts in Transaktionen, das hat nichts in Investorensuchprozessen und es hat nichts in der Geschäftsführung verloren. Dort ist es, das Fußball ist ein knallhartes Geschäft. Da geht es darum, habe ich vernünftige Verträge ausgehandelt, habe ich gute Spieler, bin ich gut finanziert, habe ich sportlichen Erfolg, bin ich transparent und durchsichtig. Das sind die Dinge, die da zählen. Ja? Und kann ich meine Fans auf meine Seite bringen? Ja, das kann ich. Wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, und dann sind alle glücklich. Ja? Hm. Wie heißt es so schön? Man sagt immer Happy Wife, Happy Life. Ich sage immer Happy Fan, Happy Life. Ja?
Okay. Ja. Mensch, Herr Wilhelm. Ich würde jetzt mal behaupten,
wie gesagt, Mensch, Herr Wilhelm. Ja. Ja, das ist, wie gesagt, da stehe ich nur nicht armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Ja? Da kommt jemand, will helfen.
Ja, ich verstehe Ihre Position, gar keine Frage. Ich verstehe aber auch, dass man, nee, eigentlich nicht. Es ist halt so dieser Zwiespalt, der da offensichtlich herrscht. Also nicht herrschte, ich gehe davon aus, dass er immer noch herrscht, der auf der einen Seite von mir als positiv angesehen wurde, weil ich ein ganz großer Fan bin von Diskussion. So. Diskussion hat aber nichts mit Austeilen zu tun, also so mit der, ich sag mal, mit der Keule irgendwie draufhauen, sondern sachliche Diskussion. Dass ein Gremium wie der Aufsichtsrat oder gar Geschäftsführung, dass da nie, also ich rede jetzt von Unternehmen, ne? Ich kenne es halt so von aus Unternehmen. Genau. Wenn ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht auseinandersetze mit den vielen verschiedenen Meinungen, dann wären wir, glaube ich, in dem, gerade so in, ich habe ja vorhin im Vorgespräch noch kurz erwähnt, Sie haben gefragt, was ich beruflich mache, dank Corona jetzt mein zweites Standbein E-Mobilität. Wenn wir da nicht miteinander diskutiert hätten, dann wäre, glaube ich, bis heute noch nichts da. Also das Geschäft wäre immer noch was weiß ich wo. So. Und das ist und in diesem Fußballgeschäft, da trifft Fanromantik, habe ich es, glaube ich, gesagt, ne? Also Fußballromantik, und es trifft dieses knallharte Geschäftsleben aufeinander. Ich beispielsweise finde es nach wie vor toll, dass wir den Herrn Vogt oben sitzen haben. Der hat eine BVB, ich glaube, es war BVB-Vergangenheit als großer BVB-Fan, hat aber nichts mit Kaiserslautern zu tun gehabt. So. Von seinen Skills ist mir nichts bekannt, keine Ahnung, aber es gab mir ein gutes Gefühl, so zu wissen, der Herr Vogt ist da. Weil das so diese zwei Welten sind, die aufeinanderprallen und wohl auch jetzt bei ihm so persönlich auch aufeinandergeprallt sind, mit Beruf und eben Privatleben. Privat, Fußball, Beruf, Geschäftsmann. So. Beziehungsweise ein Mensch, der weiß, hoffentlich, wie man eben Geschäfte macht. So. Ich habe es ja vorhin schon mal in einem Anfall von nostalgischen Gefühlen erwähnt, wie schwer es ist, diese Situation halt anzusehen. Jetzt sagen einige, ich habe es unter den Kommentaren stehen, das kann ich ja eben mal noch fix raussuchen. Was heißt suchen? Ich muss ja gar nicht viel suchen. Ich habe es nämlich geöffnet gehabt. Das ist jetzt allerdings auch nur eine Meinung. Ich habe gestern ihre Pressemitteilung, in der es ja um ihren Austritt ging und Rückzug aus der Verantwortung, hat jemand geschrieben, und zwar war es der User Lars. Was wurde jetzt erreicht? Ruhe? Nein, ich denke nicht. Die Fragen bleiben, die Probleme des FCK bleiben und sind bestenfalls zeitlich verschoben. Man kann nur hoffen, dass mit der nächsten Saison endlich wieder der sportliche Erfolg kommt. E. Wilhelm bleibt mir als aufrichtiger Streiter in Erinnerung. Beim Rest ist der Lack ab. Die Meinung teile ich nicht ganz, aber ich kann es verstehen. So.
Also, das ist ja, das muss ich Ihnen sagen. Wenn dem ja so ist, dass ich der Störenfried war und derjenige, der verhindert hat, dass der Erfolg eintritt, dann ist das Thema jetzt gelöst. Ich bin nicht mehr da. ich werde auch keine weiteren Interviews mehr geben. Ich habe Ihnen dieses Gespräch angeboten. Wir haben es schon lange ausgemacht. Ich habe es Ihnen angeboten, weil Sie geben mir die Chance, auch mit hinreichend Zeit. Das ist beim SWR 3, beim Fernsehen, bei Sat 1, die haben viele angefragt, ist das nicht gegeben, weil die haben gar nicht so viel Sendezeit, dass ich mal die Möglichkeit habe, mal meine Sicht der Dinge so auszubreiten. So, deshalb habe ich Ihnen das Interview gegeben. Das war auch das Letzte. Ich werde auch kein weiteres Interview mehr geben. Ich werde mich auch zur Sache nicht mehr äußern. Ich werde auch nicht mehr über den FCK twittern. Ich sage immer, ich habe meine Chance gehabt mit dem FCK und der FCK hat seine Chance gehabt mit mir. Nachdem die überwiegende, offensichtlich oder vollständige Meinung der anderen Herren, Kollegen, die ist, dass ich das faule Ei im Korb bin und dass es an mir liegt, dass die Unruhe da ist, muss ja jetzt, nachdem ich weg bin, muss ja alles smooth laufen. Die Investoren müssen vom Himmel fallen. Ja? Möglicherweise werden allerdings nur die Prozesse noch fertiggestellt, die ich schon angeschoben habe. Da gibt es nämlich noch ein paar. Die werden wir dann hinterher, wenn wir die dann als seine Ideen verkaufen, das sehe ich schon. Aber ich werde mich aus der Sache raushalten. Ich werde das beobachten und ich werde mich freuen, für die Fans, für die Mitglieder, für die unendlich vielen auch guten Zuschriften, die ich erhalten habe, wenn hier das Ding gedreht wird und wenn der FCK wieder dahin kommt, wo er hingehört und wenn dann am Schluss, wie gesagt, ein Herr Merck oder ein Herr Kessler oder ein Herr Wagner oder wer auch immer sich hinstellen und sagen, wir haben das Ergebnis eines hochsensiblen Investoren-Suchprozesses haben wir abgeschlossen und jetzt geht es uns wieder gut und wir haben unseren Job erfüllt, dann soll es so sein, dann freut mich das, ja. Dann ist es gut, dann hat es zum Erfolg geführt am Schluss und dann spielt es auch keine Rolle mehr, wer diesen Erfolg erreicht hat oder nicht. Ja. Ich bin aus diesem Spiel draußen und werde auch nicht mehr reingehen. Vielleicht der letzte Satz, den ich im Zusammenhang mit Fußball in der Öffentlichkeit gesagt habe oder sagen werde. Und ich muss Ihnen sagen, ich kann nur hoffen, auch für mich hoffen, dass Ruhe reinkehrt und dass man mich nicht zwingt. Ich habe keine Angst vor Anwälten. Glauben Sie mir, in 32 Anwaltsjahren habe ich viele Anwaltsschreiben bekommen. Und erstens bin ich selbst einer, kann mich selbst verteidigen. Zweitens weiß ich, wo die Guten sitzen. Ich habe keine Angst vor Anwälten und ich werde auch nicht kuschen, nur weil da irgendjemand was schreibt. Das mache ich nicht. Ich habe auch heute wieder nicht über Internas gesprochen, sondern ganz allgemein über das, was jedem bekannt ist und insbesondere über meine Motivation. Ich hatte eine schöne Zeit mit den Fans. Ich hatte eine gute Kommunikation mit den Leuten. Und ich habe, wenn ich durch Kaiserslautern gefahren bin, das ist wieder mal, haben viele Leute getroffen, die haben auf die Schulter geklopft, die haben mich zum Bier eingeladen, haben sich gefreut, dass ich da bin. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund gefunden in Harald Leinberger, den ich hochschätze, der Trigger-Sponsor ist beim FCK. Das waren also viele schöne Stunden. Ich habe gemerkt, die Leute meinen es ehrlich. Und ich kann nur hoffen, dass nach dem Gespräch, was wir heute hatten, dass die Leute merken, ich meine es auch ehrlich. Wenn ich meine Ehrlichkeit durchsetze und manchmal da ein bisschen draufhaue, dann sage ich Ihnen, das ist eben nun meine Art. Das hat auch jeder gewusst. Das hat auch Martin Weimer, der mich in diesen Kreis gebracht hat, von Anfang an gesagt. Der Wilhelm ist nicht bequem. Ja? Das will ich auch nicht sein. Ich sage Ihnen, ja, wie heißt es so schön? Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe dieser Welt. Weil Ja-Sager haben wir genug.
In diesem Sinne, meine Güte, Herr Wilhelm. So, wohin war es noch? Mensch, Herr Wilhelm. Jetzt ist es meine Güte, Herr Wilhelm. Also wir steigern uns. Nee, schöne Schlussworte, finde ich. Ich hoffe. Nee, das sage ich in einem kommenden Video von mir, was ich mir so wünsche. Soll jetzt hier nicht das Thema sein. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Finde ich großartig, dass Sie an den Termin gedacht haben und sich trotz Ihres Ausscheidens aus dem Gremium dann halt doch noch die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, selbstverständlich.
Danke herzlich. Ja. Ich habe auch nach unserem letzten Gespräch auch kritische Stimmen gehört. Ich sage Ihnen, in meinen Augen machen Sie das gut. Sie kommen authentisch rüber. Sie sind ein fairer Gesprächspartner. Sie reden mir nicht nach dem Mund und niemand anderem. Das schätze ich. Und ich ziehe meinen Hut vor dem, was Sie da machen und bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen.
Lieben Dank. Nehme ich gerne an. Und das läuft gerade runter wie Öl, sage ich Ihnen.
Also.
Ja, ist... Man muss versuchen, neutral zu bleiben. Ich kenne keine Details. Natürlich das, was Sie sagen, das, was über FCK-Kanäle kommt. Ja, natürlich, und damit muss man halt irgendwie klarkommen. Und trotzdem kann ich der einen Seite nicht böse sein und der anderen eben auch nicht, weil man weiß es nicht. Es ist viel spekulativ. Ich bin Fan und das Ding heißt Teufelsblausch. Nicht, weil es ein knallhartes Interviewformat ist. So.
Also, alles Gute in den roten Teufel.
Genau, so. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen und ich bin auf eure Kommentare gespannt. So, und jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Teufelsplausch. Bis zum nächsten Mal. Du möchtest als Gast dabei sein? Dann schicke uns einfach eine Mail.